Violetter Himmel trifft auf grüne Hölle. Viel weiter könnten die beiden Wiener Vereine momentan nicht auseinanderliegen. Die Austria gewinnt das 348. Derby mit 2:0 und dennoch gehören die Schlagzeilen wieder Szenen, die abseits des Platzes stattgefunden haben. Harald, du warst live vor Ort. Schilder uns ein bisschen deine Eindrücke des gestrigen Abends.
Ich habe am ganzen Körper gezittert, aber der Kälte wegen. Ja, letztendlich war es ein bisschen das Derby, das zu erwarten war. Die Austria hat dominiert, Rapid war verunsichert und bleibt das auch. Ja, alles einigermaßen normal runtergerannt bis zur 89. Minute und ja, was danach passiert ist, werden wir jetzt, glaube ich, in den nächsten Minuten besprechen. Sehr bitter für den Wiener Fußball.
Haben wir in einer Answer-Konferenz eigentlich irgendwann schon mal über Wiener Derby gesprochen, wo es wirklich nur um den Sport gegangen ist? Also wenn Gästefans erlaubt waren. Ich glaube nämlich nicht.
Ich könnte mich jetzt spontan auch nicht dran erinnern. Es war auf jeden Fall, es ging mehr um Sportliche, als die Gästefans draußen bleiben mussten. Ja. Mhm. Ist halt sehr schade, dass jetzt da das erste Spiel mit Gästefans dann gleich wieder so eskaliert. Ja. Hat eigentlich über weite Strecken gut ausgeschaut und dann war eben die 89. Minute zu einem Zeitpunkt, wo es dann eigentlich eh auch schon, also überhaupt, es ist sowieso nie notwendig, ja, aber da, was willst du noch ausrichten, ja, also einen Spielabbruch provozieren oder wie, also halt, es bringt dir einfach gar nichts. Du kannst, finde ich, wenn du unzufrieden bist mit einer Mannschaft, Stimmungsboykott, du kannst gehen, du kannst das Stadion frühzeitig verlassen, das ist alles 10-mal sinnvoller, als irgendwelche Bengalos oder Böller runterzuwerfen.
Ja, was wollen uns die Rapid-Fans damit sagen? Was wollen die Rapid-Fans dem Verein damit sagen, also, mit dieser Aktion?
Womit ich mir ein bisschen schwer tue, ist, ja, was wollen sie damit sagen? Natürlich, es war in erster Linie Protest gegen die Unserie, gegen die Leistung, die gestern auch, und das muss man einfach sagen, wirklich schlecht war. Ja. Mhm. Unabhängig davon, dass das nichtsdestoweniger einfach kein Mittel und kein Weg sein kann, ein Fußballspiel zu unterbrechen, indem er Bengalen aufs Feld wirft und so weiter. Und dass das einfach nicht sein darf und dass es einfach lächerlich ist. Tue ich mir schwer damit, das Ganze dann noch aus dem Frust zu rechtfertigen, wenn ich dann noch pyrotechnische Gegenstände auf den in einen Austria-Sektor, wo Familien sitzen,
schieße.
Und das ist das, was ich gestern dann noch einmal um ein Eck dramatischer gefunden habe. Mhm. Wenn du dieses Spiel abbrechen willst aus Protest, ja, und einfach so viel Rauch und Büro zündest und aufs Feld wirfst, ja, dass es nicht mehr möglich ist, diese Partie irgendwie weiterzuspielen, ja, ist es schlimm genug. Aber letztendlich ist es dann wieder gegen Menschen gegangen, die eigentlich überhaupt nichts damit zu tun gehabt haben. Ja. Das ist für mich völlig unverständlich.
Und irgendwie lernt dieser Kern der Rapid-Fans aber nicht daraus raus. Also ich will jetzt ja nicht alle pauschalisieren, denn was man jetzt schon auch sagen muss, in den letzten Monaten, Jahren haben wir natürlich immer, wenn Rapid eine geile Choreo abgeliefert, haben wir das gelobt, aber dann müssen wir natürlich, wenn man A sagt, muss man B sagen, aber das B kann halt nicht sage ich mal, trotzdem stattfinden. Und so wie es gestern wieder passiert ist, ich finde es einfach unfair den Fans im Stadion gegenüber, ich finde es aber einfach einer überragenden Austria-Mannschaft unfair gegenüber, denn die haben einfach Rapid gestern über 90 Minuten wirklich, die haben nichts zugelassen und jetzt reden wir halt wieder die ersten Minuten wieder nur über die Szenen, die halt nicht am Platz stattgefunden haben. Und das kann es halt nicht sein, dass es jedes Mal beim Wiener Derby so ist. Und die Rapidler haben ja in den letzten Wochen auch, also der Fan-Treffen gegeben, man hat sie versucht, die Fans auch vorzubereiten, dass man da die Füße stillhält und dann passiert das halt wieder. Und ich weiß auch gar nicht, was man eigentlich für Sanktionen geben sollte, damit das irgendwann unterbinden wird.
Keine Gästefans bei Derbys. Ich glaube, es wird leider darauf hinauslaufen in Zukunft. Mal schauen, wie die Bundesliga entscheidet. Es wird auf jeden Fall, Rapid war ja auf Bewährung, wird auf jeden Fall jetzt in den nächsten drei Top-Spielen, schauen wir mal, wann es die überhaupt geben wird, vermutlich auch erst in der nächsten Saison, wird der Block West auf jeden Fall gesperrt sein, davon gehe ich aus, es wird auf eine Geldstrafe hinauslaufen und dann wird es, denke ich mal, leider nichts anderes übrig bleiben, dass du die Derbys ohne Gästefans bestreitest. Sehr schade.
Bin mir nicht ganz sicher, wie der Senat 1 da entscheiden wird. Ich meine, ja, dass es auf die 150.000 Euro maximal Geldstrafe hinausläuft, liegt eh auf der Hand. Mhm. Ich weiß nicht, ob der Senat 1 tatsächlich diese Bewährungsstrafe widerrufen kann, also quasi sie die Bewährung aussetzen und dass es dann eine unbedingte Strafe ist, weil sie dieses Problem ja schon nach den Ausschreitungen damals in Hartberg hatten. Da haben sie sich darauf berufen, dass Rapid als Gästeverein ja nicht für die Organisation zuständig ist und es deswegen nicht diese Bewährung ausgesetzt werden kann. Ne? Deswegen bin ich gespannt, in welche Richtung es geht. Es wird in irgendeine Richtung gehen. Ich halte es für einen Fehler, jetzt per se Davis wieder ohne Auswärtsfans zu machen, weil das ist ja dann eine Kollektivstrafe par excellence, die in dem Fall dann auch die Fans der Austria treffen wird, die ja diesmal tatsächlich völlig unschuldig sind. Bin insgesamt auch nicht sicher, ob Kollektivstrafen in dem Fall weiterhin nutzen. Kollege Johannes Bauer hat geschrieben von einer Nachdenkpause, die zum Dauerzustand wird. Und ich glaube, das trifft es ganz gut, weil die letzte Nachdenkpause ist für vieles genutzt worden, aber offenbar nicht zum Nachdenken. Mhm. Oder zumindest um die richtigen Schlüsse aus diesem Nachdenken zu ziehen. Die Schwierigkeit ist, Kollektivstrafen sind das Naheliegendste. Weiß nicht, ob sie sinnführend sind, weil haben wir jetzt oftmals bemerkt, dass das irgendwie zu nichts führt. Dann wärst du bei Individualstrafen, die, und das wissen wir auch, in Hütteldorf ja nicht so vehement exekutiert werden wie anderswo.
Ja, aber wie viele Nachdenkpausen, wie viele Chancen willst du noch geben? Also es bringt meiner Meinung nach nichts, wenn man jetzt wieder sagt, 4 Auswärtsderbys oder sogar länger, seid ihr dahingestellt, wie lang das ist, ja, aber es wird sicher dann danach wieder passieren. Wenn irgendwo bei irgendeinem Wiener Verein der spielerische oder generell alles jetzt in den Scherbenhaufen liegt, ja, dann werden die Fans wieder genau auf dieselbe Art und Weise protestieren. Und das finde ich halt irgendwie kacke, weil es gibt viele Möglichkeiten zu boykottieren oder zu protestieren, aber nicht so, weil das ist halt eben einfach nur dumm. Und ich glaube, es wird der Sache nur helfen, wenn du keine Auswärtsfans mehr zulässt. Es wird nicht mit einer Nachdenkpause getan sein.
Nein, darauf wollte ich jetzt auch gar nicht hinaus. Es geht eher darum, dass du mit einer Nachdenkpause bestrafst du quasi alle, ja, auch die, die schuld sind, aber nur für wie lange auch immer. Ja. 3 Spiele, Sektorsperre, whatever. Ja. Wenn du Einzelpersonen tatsächlich mit langen Stadionverboten belegst, die dafür die Schuld daran sind, dass das passiert ist, hat das vielleicht einen anderen Effekt.
Ich glaube, der Verein, die Bundesliga, keiner kann dieses Fan-Problem lösen. Das kann nur fanintern gelöst werden. Ich glaube nicht, dass es sonst irgendwelche Regularien gibt, wo du wirklich also die Fans so triffst, dass du irgendwann einmal wieder David dann öffnen wirst können und du das safe sein kannst, dass da nichts passiert. Das muss vom Rapid-Fan-Kern intern geregelt werden, dass so etwas nicht mehr passiert.
Ja, tut mir, ich meine, ja, auf jeden Fall, das muss auch passieren. Ich hinterfrage aber auch ein bisschen die Einlasspolitik bei den Stadien, weil was da alles immer die ganze Zeit mitgeführt wird in Stadien hinein, ist eigentlich auch ein Wahnsinn. Ja. Egal, wo du aufs Stadion gehst, auch wenn ich privat in die Stadien gehe, richtig viel durchsucht oder abtatscht wirst du eigentlich nicht. Ja. Kommst eigentlich ziemlich easy rein und kannst, glaube ich, relativ einfach diverse Dinge bei dir verstecken, an dir anbringen und mit reinschmuggeln. Das sollte man vielleicht auch überdenken. Dann dauert es halt beim Einlass einfach ewig lang. Da müssen die Leute halt einfach früher kommen, aber so könntest du auch ein bisschen dem entgegenwirken.
Ja, aber schau, wenn du das machst, dann regen sie wieder alle auf, na, Alter, der ganze Fanblock ist leer, weil die Kontrollen so lange dauern. Also,
entweder
das
oder.
Das ist ja total schwer. Also da müsstest du eigentlich Stadion vielleicht 3-4 Stunden vorher schon öffnen, dass du wirklich an jeden so fützt, dass du sicher gehen kannst, dass da nichts ist. Und dann kann trotzdem noch etwas abseits ohne Bengalen oder Feuerwerkskörper passieren. Also so ist es jetzt auch nicht.
Das stimmt schon. Ja. Ich sage einfach nur Sachen, wie man es noch entgegenwirken kann. Ja. Das ist halt das Ding. Den allgemeinen Lösung Satz dafür haben wir nicht parat, wird die Bundesliga, glaube ich, auch nicht in naher Zukunft parat haben.
Ich sehe es ähnlich wie du, ja. Ich glaube, dass das nur tatsächlich innerhalb der Szene und innerhalb der Kurve irgendwie geklärt werden kann. Sehe es aber ganz ehrlich nicht kommen, dass das passiert.
In absehbaren Zukunft. Hat sich ja in den letzten Jahren nichts getan in die Richtung.
Aber ich glaube, es ist halt wirklich so ein Ding, egal woher die Strafen kommen, wie sehr der wehtun, das ist wirklich ein Thema, das muss innerhalb der Fanszene geklärt werden. Ansonsten wird das einfach auch nicht besser werden. Ist klar, du brauchst rein nach außen hin diese Strafe, um zu sagen, ja, es passiert was. Du musst das Verein natürlich auch deine Dinge mit den Fans jetzt wie in Kontakt, in Austausch gehen, um zu sagen, ja, wir tun eh was. Aber alles andere muss eigentlich innerhalb der Fanszene passieren. Aber mich nervt das schon. Jetzt reden wir schon die ganze Zeit wieder nur über das, was halt abseits Platz stattgefunden hat. Reden wir ein bisschen auch über das, was auf dem Platz stattgefunden hat, denn das war über weite Strecken wirklich ein gutes Spiel der Wiener Austria. Meine zweite Halbzeit, seien wir ehrlich, das war richtig langweilig, aber die Austria hat eigentlich auch nichts mehr machen müssen und Rapid hat einfach über 90 Minuten so eine blutleere Performance abgeliefert, die war erschreckend, weil ich habe da wirklich nie das Gefühl gehabt, auch in der zweiten Halbzeit, dass diese Mannschaft, dass da irgendeiner am Feld steht, der Bock drauf hat, die Partie noch zu drehen und das ist in einem Wiener Derby. Und das nach 11 Spielen ohne Sieg und das mit einem neuen Trainer und das mit einem, in einer Situation, wo du eigentlich eh schon mit dem Rücken zur Wand stehst.
Ich weiß nicht, ob viele Rapid-Spieler gewusst haben, dass Derby ist, um ehrlich zu sein. Also so blutleer war die, war für mich diese Darbietung, die sie gebracht haben. Es ist einfach ein großer Chaos bei Rapid. Also irgendwie im Spielaufbau funktioniert überhaupt nichts. Alle verschieben irgendwo hin. Es sind extrem viele Löcher einfach, die Austria dann auch eiskalt genutzt hat. Die Austria hat sich jetzt auch wirklich nicht komplett überanstrengen müssen für diesen Derby-Sieg, weil Rapid wirklich einfach eine schlechte Leistung geliefert hat. Mal wieder.
Ich meine, ganz kurz, wo kommt Rapid eigentlich her? Ja? 0-1 gegen, danke. 0-1 gegen Craiova, 1-1 gegen die WSG, 1-2 gegen den GRK, 1-4 gegen Rakow, 0-3 gegen den LASK, 1-2 gegen Ried, 0-1 gegen Omonia Nicosia, 1-1 gegen Blau-Weiß, 1-1 gegen Mostar, 0-3 gegen Ried, 1-1 gegen Hartberg und jetzt dann 0-2 gegen die Austria. Das ist einerseits jetzt nicht zwingend die Creme de la Creme des österreichischen und internationalen Fußballs. Die Mannschaft ist extrem verunsichert. Die Mannschaft hat gleichzeitig im Winter einen Trainerwechsel gehabt, hat mit Johannes Hofdorp einen Trainer geholt, der einen komplett anderen Spielansatz eigentlich implementieren will. Das braucht Zeit. Das ist Zeit, die niemand hat. Einerseits im modernen Fußball schon nicht und in Hütteldorf erst recht nicht. Und genauso tritt die Mannschaft auf. Extrem verunsichert, es funktionieren Automatismen noch nicht. Man kann über die Kaderzusammenstellung reden, die definitiv nicht ideal ist. Und das ist halt dann passiert. Rapid macht Fehler, die Austria freut sich drauf, weil sie genau weiß, wie sie diese Fehler ausnutzen kann, wenn sie die Räume hat. Du bist schnell mit 0-2 hinten und Rapid hat sich ergeben. Und letztendlich, was ist das auch für ein Zeichen von Johannes Hofdorp gewesen in der Pause, Gulliksen rauszunehmen und dann einen zentralen defensiven Mittelfeldspieler zu bringen. Ja. Das war ein...
So meine Wortspart auch nicht ganz
okay, verstanden. Ich bin aufs Klo gegangen, als ich das gesehen habe.
Das war ein, okay, schauen wir, dass nichts ganz Arges mehr passiert.
Gefühlt, ja. Und vielleicht schätzt der die Qualität des Kaders richtig ein, so dem es erklingt.
Ich weiß nicht, also, was er wollte. Also ja, ich meine, wahrscheinlich wollte er einfach die Defensive stabilisieren, damit sie nicht noch ein, zwei Gegentore kassieren. Aber wenn du so aus einer Halbzeit gehst, dann weißt du ja eh schon, da wird nichts mehr passieren. Also da wird es keinen Aufbau mehr von Rapid geben. Mhm. Diesen Wechsel habe ich auch gar nicht verstanden, um ehrlich zu sein.
Ich glaube wenig, aber generell auch die Startaufstellung gestern mit Seidler auf rechts
außen. Hussur ist kein Linksverteidiger, halt auch also nicht. Also halt, ja, vielleicht versucht er sich gerade irgendwie den Kader so zurecht zu schmieden, gerade einfach, wie er ihn auch gebrochen kann, wie er ihn einsetzen kann, aber bislang greift er sehr wenig von dem, was er versucht aufzuzeichnen.
Ja, und es fehlt halt irgendwo trotzdem eine zentrale Achse an Führungsspielern, die diese Mannschaft trägt.
Das ist halt auch das Problem. Ich glaube, das haben wir auch gestern auch gerade diese Kapitänsrolle, die halt, glaube ich, immer schwerer wird und diese Last auf den Schultern von Matti Seidel, mittlerweile finde ich, das erdrückt einem fast schon. Und ich bin mir nicht sicher, ob er da wirklich in der Situation jetzt der richtige Spieler ist, um da voranzugehen. Ich habe ja gedacht, dass es unter Johannes Hofdorp vielleicht auch da einen Wechsel geben wird, weil du hast da eigentlich eine einfache Möglichkeit, da vielleicht auch die Kapitänsbinde weiterzugeben als neuer Trainer, der halt dann seine Hackordnung dann auch nochmal neu definiert. Hat man jetzt da verpasst. Es tut mir einfach leid für Matti Seidel, weil ich glaube, dass er rein vom Typ her schon auch gut funktionieren würde auch als Kapitän, aber die Formkrise, seitdem er diese Kapitänsbinde hat, die ist halt auch schwer wegzuweisen. Und deswegen wird es halt immer schwieriger für ihn, es wird immer schwieriger für Rapid. Und
in brenzligen Situationen soll ein Kapitän auf jeden Fall das Ruder rumreißen können und in der Mannschaft was auslösen können. Problem ist halt leider nur, da ist Matti Seidel einfach nicht der Richtige dafür. Und ich würde ihm selber nahelegen, auch wenn er es nicht machen wird, dass er vielleicht die Kapitänsbinde selbst einfach ablegt, weil vielleicht löst das auch etwas in ihm. Also ich meine, diese Schwere, diese Bürde, die er ja, einfach ganz, hat. Wird er nicht machen,
das wird kein Fußballer machen. Das muss vom Trainer kommen.
Aber sowas
muss vom Trainer kommen, entscheiden.
Das kannst ganz du ehrlich, dem, langsam müsste es halt auch bei ihm selber dämmern.
Ja, schwierig. Ja, ey, total schwierig, dass du jetzt da zurücktrittst und sagst, ey, mit dem will, mit dieser Kapitänsbinde will ich nichts zu tun haben. Aber schau, 12. Spiel jetzt für Rapid ohne Sieg, 7 Spiele in der Bundesliga ohne Sieg. Sie jagen momentan den eigenen Negativrekord aus der Saison 2016-17, damals 9 Bundesligaspiele in Serie ohne Sieg unter Damir Kanati. Da war die Ära von Damir Kanati auch sehr schnell vorbei, nachdem sie begonnen hat. Und dann hat Gogo Djuric ihn übernommen. Bin gespannt, was in den nächsten Wochen passieren wird bei Rapid. Jetzt trifft man auf WRC Alltag Red Bull Salzburg. Ich sage so, die sind momentan spielerisch qualitativ nicht imstande, dort die Top 6 zu knacken. Das wäre, finde ich, schon fast ein kleines Wunder, wenn Rapid da in die Meistergruppe kommt, denn rein von der Körperhaltung her, rein von der Form her, ist es nicht die Mannschaft, die in diesen Top 6 sehe und vielleicht sogar sehen will.
Stand jetzt nicht. Ich meine, andererseits ist es genau ein Punkt,
ja,
auf das Favorit fehlt. Ja, also es ist jetzt noch nicht alles verloren. Ja. Aber natürlich, es muss jetzt schleunigst ein Erfolgserlebnis her, um da irgendwie noch einmal die Kurve zu kriegen. Also ich traue es ihnen nach wie vor durchaus zu. Und ich meine, über die grundsätzliche Qualität dieses Kaders brauchen wir jetzt auch nicht reden. Ja. Was das Potenzial angeht, der Einzelspieler,
ja.
Was das Potenzial als Mannschaft angeht, können wir wieder drüber streiten. Mhm. Ich glaube noch nicht, dass noch nicht alles verloren ist, ja. Aber wie du sagst, die Chance ist natürlich da, dass es ein schwieriges Frühjahr in der Quali-Gruppe wird.
So, haken wir das Thema bitte ab. Lass uns ein bisschen über was Positives reden, denn ich meine, es hat gestern einfach einen sportlichen Gewinner gegeben und das war die Austria 2-0 gewonnen. Du hast es eh schon ein bisschen angesprochen, dass die Austria genau die Phasen einfach auch genützt hat, die Rapid ihnen gegeben hat. Ich meine, vom Ballbesitz her in der ersten Halbzeit war die Austria unterlegen, aber sie war gefährlicher und ich finde, Johannes Eggestein, der ist einfach momentan für viele, hat er zum Beispiel der Derby-Sieger Giustini geschrieben, der beste Spieler der Liga. Wie sagst du das? Die aktuelle Leistungsexplosion von Jojo Eggestein.
Wenn man allein auf die Statistik schaut, dann auf jeden Fall 7 Tore, 7 Assists in 14 Spielen. Ich glaube, der ist jetzt auch auf der Scorerliste gleichgezogen mit führenden Sukic vom WRC. Mhm. Eggestein ist einfach auch 48% der Austria-Tore beteiligt. Ja. Also das ist ein Wahnsinnswert dafür, dass er doch am Anfang ein bisschen gebraucht hat, um ranzukommen.
Ja, ich meine, das hat ja auch seine Gründe gehabt. Mhm. Er hat keine Vorbereitung mit einer Mannschaft gehabt. Ist erst, glaube ich, am 23. Juli dann zur Austria gestoßen. Quasi mit Meisterschaftsbeginn oder beziehungsweise in dem Fall haben sie Europa Cup gespielt zu dem Zeitpunkt oder Cup, whatever. Hat gebraucht, das hat man am Anfang gemerkt, um körperlich wieder matchfit zu werden, hat zusätzlich im September eigentlich durchgehend mit einem Bänderriss im Knöchel gespielt. Das hat nur nie wer kommuniziert und auch niemand gewusst, weil der hat nicht einmal ein Training auslassen. Ja.
Ja.
Hat halt einfach mit dem Bänderriss durchgezogen. Und man hat dann gegen Ende der Herbstsaison schon gemerkt, jetzt ist er angekommen in der Mannschaft, ja, jetzt greifen die Automatismen, jetzt ist er voll fit und so wie der derzeit drauf ist, muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist kein Stürmer für die österreichische Bundesliga.
Eigentlich nicht, war aber schon damals beim LASK irgendwie gefühlt nicht. Also das war, hat er auch richtig, ich hatte dann den Sprung geschafft, also von dem her.
Also wenn du auf seine Gesamtkarriere blickst, dann hat er die meisten Einsätze in der deutschen Bundesliga absolviert. Ja. Ja. Also das ist natürlich schon ein Merkmal, ja, dass er mitbringt für die österreichische Bundesliga zu gut, für die deutsche Bundesliga vielleicht einen Tick zu schwach.
Ja, also ich glaube, ich finde, er ist ein Spieler, er ist jetzt nicht sonderlich schnell. Das fehlt ihm vielleicht als Stürmer. Er weiß aber, was seine Stärken und was seine Schwächen sind. Er ist jetzt auch körperlich nicht die imposanteste Erscheinung, ist aber gleichzeitig schon sehr durchsetzungsfähig. Kann am Ball gut halten, ist sehr spielintelligent und weiß halt trotzdem, wo er dann letztendlich stehen muss. Ist aber gleichzeitig jetzt keiner, der jetzt für seine Statistiken spielt und für seine Zahlen spielt, sondern einer, der sich halt voll und ganz in den Dienst der Mannschaft stellt. Und perfektioniert halt diese, was bei Rapid fehlt, diese zentrale Achse, die die Austria hat mit Dragovic, mit Fischer und jetzt mit Eggestein ganz vorne. Also ja, Königstransfer gewesen im Sommer.
So, im Nachhinein, ja, muss man das wirklich sagen. Absoluter Königstransfer der Austria. Frage vom Chris Legos da via Twitter. Könnte die Austria Meister werden? Eigentlich unfassbare Frage, wenn man sich die Tabelle nach, glaube ich, 6 Runden anschaut. Wo da der LASK war, wo da die Austria war. Und jetzt reden wir über Topfavorit LASK und Austria Wien.
Tabelle nach 6 Runden, Rapid Erster, ungeschlagen mit 16 Punkten. Mit 16 Punkten vor, mit 5 Punkten Vorsprung schon auf den zweiten Red Bull Salzburg. Die Austria 9. mit 7 Punkten und der LASK 11. mit einem Sieg aus 6 Spielen und nur 3 Punkten.
Ja, da sind die Welt ein bisschen draht.
Ist das eine andere Saison gewesen oder was? Also ja, verrückt. Ein paar Monate liegen da nur dazwischen.
Das ist echt irre. Und auch wenn man sich anschaut, in den letzten 10 Spielen Rapid 9 Punkte geholt, der LASK 26 und die Austria 19.
Ja. Damit der LASK auch vor der Austria in dieser Tabelle.
Ja, kann die Austria gefühlt kann in dieser Saison nach der Punkteteilung sehr lange so ziemlich jeder um den Titel mitspielen. Mhm.
Aber was sagt euer Bauchgefühl? Also wenn ich jetzt da sagen würde, okay, wer sind die Top 2, Top 3 Meisterkandidaten, dann wäre es für mich ganz klar auf Platz 1 der LASK, dahinter die Austria und so deppert es klingt, eigentlich sogar auf Platz 3 die SV Ried. Denn ich bin nicht überzeugt von Salzburg, ich bin nicht überzeugt von Sturm.
Ja, es ist jetzt ja, so. Aber deren großes Plus ist, die sind nicht überzeugend und trotzdem da ganz vorne in der Verlosung mit dabei, ja, beziehungsweise Salzburg Tabellenführer. Ja. Ich glaube, dass Stefan Helm es gelingt, derzeit echt eigentlich das Maximum aus dieser Mannschaft rauszuholen. Ja, wenn man sich anschaut, so diese klassischen, wo man immer sagt, okay, in der Regel endet so, wie die Budgets sind, in der Regel endet so, wie die Marktwerte der Spieler sind. Ist das von der Austria und auch von Hartberg und Ried klare Überperformance. Nur die Austria, die Überperformance der Austria haben wir in der letzten Saison auch schon gesehen. Ja. Deswegen ja, muss man schon die Arbeit, die Stefan Helm da macht, auch einmal entsprechend wertschätzen.
Ende des Jahres war er noch angezählt. Vor dem Sturm-Match haben wir gedacht, okay,
hab das war es jetzt. Warum da, man ihn eigentlich so
das anzählt. Ist das große Finale für Stefan Helm. Wenn er das jetzt da vergeigt, dann ist er weg. Jetzt der Gewinner gegen Sturm, gegen Salzburg, gegen Rapid, ist auf einmal auf Platz 2. Ja. Und wir reden von einem möglichen Meistertrainer, Stefan Helm. Also so schnell kann es auf jeden Fall gehen. Die Welt hat sich natürlich auch für den LASK gedreht. Machen wir gleich weiter vom Wiener Derby zum Oberösterreich Derby ins Innviertel. Die SV Ried und der LASK trennten sich mit 1:1. Die ungeschlagene Serie von Didi Küber geht also weiter, aber sie wackelte gehörig.
Das kann man wohl so sagen. Ja. Ried sehr, sehr lange mit 1:0 in Führung durch ein Tor von Weig. Dann ist aber also in der gesamten zweiten Spielhälfte eigentlich dieser Ausgleich in der Luft gelegen. Also da sind ein paar Chancen verhaut worden, die wild waren von LASK.
Das stimmt, aber der LASK gibt sie einfach auch nicht mehr auf. Und das ist halt dieses momentan diese mentale Komponente, die beim LASK einfach auch mitspielt, dass egal wie lang die zurückliegen, ich habe immer das Gefühl, da kommt noch was. Und ich habe auch am Samstag wieder mir das Spiel live angeschaut und ich hab mir gedacht, irgendwas tut sie da noch. Und dann tut sie halt wirklich noch was. Das ist halt, das ist krasse.
Ja, wenn sie halt ihre Chancen nicht nutzen, dann war halt wenigstens Ante Bajic zur Stelle, der halt eben diesen Handelfmeter verursacht hat. Ja. Und dann trotz dieser aufgeheizten Stimmung und trotz diesen Psychospielchen, die es gegeben hat, halt eben, hat Uso das dann souverän verwandelt und sorgt dafür, dass der Didi Küber noch immer ungeschlagen ist als LASK-Trainer.
Also. Aber ganz interessante Szene eigentlich direkt vor der Ausführung des Elfmeters. Ich meine, das hat Ewigkeiten dauert. Ich glaube, der Pfiff war irgendwann in Minute 97, 96 und auch, ja. Ausgeführt ist er dann in der 103. Minute. Sprich, einmal der Wahrchecker ist durchgespielt worden, pipapo, aber dann natürlich eine ganze Zeit Rudelbildung. Ich finde es halt interessant. Habe ich noch nie gesehen, dass ein Spieler sich den Ball sofort schnappt. Eigentlich signalisiert, okay, er übernimmt den Elfmeter und kurz vor der Ausführung hat Sascha Kalajdzic den Ball heute halt Moses Uso übergeben und hat damit diese ganzen Psychospielchen auf sich bezogen und halt ferngehalten von Uso. Finde ich eigentlich eine geile Taktik.
Ja, sehr, sehr smarter Move. Ich meine, sieht man in letzter Zeit immer wieder, dass zumindest ein zweiter Spieler beim Schützen steht und ihn ein bisschen schützt. In dem Fall war es schon sehr, sehr, sehr krass, in welcher Konsequenz sie es eigentlich gemacht haben.
Ja, ich meine, ich war ein bisschen irritiert.
Ja, ich habe auch gar nicht damit gerechnet. Ich dachte, der Kalajdzic will jetzt unbedingt auch seinen ersten Bundesliga-Treffer und seit was weiß ich wie vielen Jahren einmal wieder. Ich meine, den Cup hat er eh getroffen und dass er ihn dann abgibt für einen Usor, schon eine starke Szene gewesen von ihm.
Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Also, und ist dann schlussendlich halt aufgegangen. 10 Siege, 2 Remis, der LASK unter Didi Küba mit 22 zu 7 Tore. Also wirklich eine bärenstarke Performance, die man unter Didi Küba abliefert. Aber ich würde gerne nochmal die Rieder hervorheben. Also die waren da knapp dran, den LASK zu schlagen. Das wäre der vierte Sieg gegen die Linzer Vereine in der Saison. Die haben jetzt 3 Spiele gegen Blau-Weiß und LASK gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Das, was da entstanden ist in den letzten Jahren unter Maximilian Senft und Wolfgang Vierla, ist irre. Und mich erinnert es immer mehr an diese Combo Ilzer-Schicker aus der Sturm-Ära. Und ich könnte mir wirklich auch vorstellen, dass man vielleicht dieses Duo perspektivisch auch halt als Duo bei anderen Vereinen einsetzen könnte.
Soll ich jetzt wie gestern wieder die Leberkast-Theorie bringen?
Wir machen es
also
bitte.
Du hast einen Vierler als Semmel, das untere Deckel, dann in der Leberkast ist die SV Ried und der obere Deckel ist Maxi Senft und das ist halt irgendwie die SV Ried, wie sie jetzt ist, die erfolgreicher.
Aber das würde ja bedeuten, aber Leberkast funktioniert ja ohne Semmel auch.
Ja, aber halt, das ist, was ist abgebildet auf dem Trikot. Also das Leberkass-Semmerl.
Jetzt
nimm
das nicht weg. Er hat sich so gefreut.
Er ist so gefreut, also. Nein, mit einem Grinsen bin ich eingeschlafen.
Aber man sieht halt bei der SV Ried und auch, das sieht man auch bei der Austria und das sieht man auch in Hartberg, dass du halt, wenn du jemanden oder auch mehrere Personen kontinuierlich arbeiten lässt und kontinuierlich einen Prozess vorantreiben lässt, dann trägt es Früchte. Und dann hast du die Chance, mit Mannschaften und Vereinen zu konkurrieren, die eigentlich wesentlich mehr Möglichkeiten haben als du. Und die SV Ried ist ein Paradebeispiel dafür aktuell. Ja. Und wer hätte sich gedacht, dass die SV Ried dann nach 19 Runden Vereine wie Rapid und den WRC hinter sich lässt.
Ja.
Und das ist jetzt nicht nur der Schwäche von Rapid und dem WRC geschuldet.
Ja, Stärke von SV Ried und sie sind einfach auch im Cup weiter. Also es ist eine unfassbar erfolgreiche Saison von der SV Ried und wie du sagst, man gibt in einer Zeit, denkt man zurück, Maximilian Senft und Vierler sind damals gemeinsam abgestiegen. Sie haben in dem Sommer diesen Verein komplett umgekrempelt. Das waren die ersten Monate, die waren schwer anzuschauen, weil da hat sie diese Mannschaft erst finden müssen, aber peu à peu ist die stärker geworden und in der zweiten Saison waren es dann einfach überragend und jetzt ernten sie das, was sie heute gesehen haben. Und ich bin gespannt, ob man nicht perspektivisch dieses Duo irgendwann bei einem anderen Verein als Duo sehen werden.
Das wäre vielleicht eine Idee für den SK Sturm gewesen.
Ja. Vielleicht, ja. Ich meine, so, das hätten sie natürlich genau diesen Move, den Hoffenheim damals gemacht hat, hätte er da Sturm vielleicht gemacht, ja. Aber
vielleicht haben sie darüber nachgedacht.
Ja, aber Combo, die funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Die Rieder mit einem Punkt vor Rapid auf Platz 6, jetzt dann noch gegen die WSG, GRK und Austria. Also ich glaube, ich sehe die Rieder in die Top 6.
Ja, unterschreibe ich. Also
ist jetzt kein leichtes Restprogramm.
Auswärts WSG, auswärts GRK und daheim gegen die Wiener Austria. Also
ich hätte
schon schwerere Restprogramme gesehen, deswegen ich glaube, ich rechne mit der SV Ried im oberen Playoff.
Ja, schwere, gibt es leichte und schwere Restprogramme. Ja,
momentan
wenn du die ganze Liga anschaust, kannst du keine genaue Prognose abgeben, aber es ist ein Gefühl.
Also jetzt WSG ist eigentlich ein Selbstläufer, gell? Um jetzt
den
Übergang zu machen. Wir reisen von Ried nach Tirol, wo die WSG erneut einfach mal Sturm geschlagen hat. 2 Spiele in der Saison, 2 gewonnen. Ja, es ist eh irre.
Ja, aber die SV Ried würde, glaube ich, besser auftreten als Sturm.
Ja, das glaube ich auch.
Also
das glaube ich
auch
momentan. Ich meine, sie haben wieder mal den Sturmcode geknackt, aber ganz ehrlich, so schwierig ist der Code momentan zu nicht zu knacken, finde ich. Also Sturm sehr enttäuschend in den letzten Wochen gewesen. Es float noch nicht. Also dieser Trainereffekt, den ich aber ganz ehrlich gesagt auch gar nicht erwartet habe unter Fabio Ingolic. Ich war mir eigentlich dessen bewusst, dass das ein schwieriger Start wird und jetzt muss Sturm einfach ruhig bleiben und Fabio Ingolic arbeiten lassen, damit das irgendwann einmal in eine andere Richtung geht.
Wie soll da auch großartig was flohen, wenn du wirklich einen halben Kanu-Umbruch auch einfach hattest jetzt im Winter? Also die ganze Verteidigung, da bricht da schon mal ganz, ganz viel weg. Da kommt Neues dazu. Chukwuani, der auch weg ist im Mittelfeld und schon auch ein wichtiger Spieler einfach
Tommy
war. Tommy
Horvath
ist nicht mehr da. Ota Kitaschwili jetzt auch verletzt Voll rausgegangen. Out, ja. Also wer weiß, wie lange der jetzt auch noch Sturm fehlt. Ich weiß nicht, wer Sturm da jetzt über die nächsten Wochen noch carryen soll. Also das ist schon schwieriges Unterfangen und dann kann der Fabio Ingolic wirklich auch nicht viel dafür. Gar nichts, um ehrlich zu sein.
Das sehe ich auch so. Du brauchst als neuer Trainer, der halt seine eigenen Ansätze und Ideen hat, natürlich Zeit. Wenn du dann noch dazu eine Mannschaft hast, die, wie der Patrick schon sagte, extrem umgekrempelt worden ist oder beziehungsweise die du zum Teil dann auch selber umkrempelst, Stichwort Innenverteidigung. Mhm. Dauert das. Der Vorteil des SK Sturm ist, eben so wie die Liga derzeit ist, ist es nur schwer möglich, großartig am Boden zu verlieren an die Tabellenspitze. Mhm. Deswegen, es braucht, und das ist einfach Geduld gefragt.
Mr. Koll stellt die Frage via Twitter, wird Fabio Ingolic Ostern noch in Graz feiern oder wurde er vorher schon mit faulen Eiern beworfen und aus dem Amt gejagt?
Fabio Ingolic wird Ostern definitiv in Graz feiern.
Doch, davon gehe ich auch
Also ich glaube auch, also wie gesagt, da sind ja wirklich auch Dinge passiert jetzt in diesem Winter, die für mich ein bisschen unerklärlich sind, dass du halt wirklich so viele Leistungsträger abgibst mit Tommy Horvath und Chukwuani und halt auf der Gegenseite finde ich jetzt nicht unbedingt Spieler geholt hast, die jetzt adäquater Ersatz für diese Akteure ist. Und dementsprechend bin ich gespannt, wie lange das braucht, damit Fabio Ingolic irgendwann einmal dann von dieser Mannschaft sagen kann, okay, und das ist jetzt der Fußball, den ich mir so vorstelle. So hat es in Alltag war ja eine ähnliche Situation. Da hat man zwar, finde ich, sehr früh schon diese Handschrift von Fabio Ingolic erkannt, aber die Ergebnisse waren halt schwach. Und da bin ich halt gespannt, wann man halt erkennt, okay, und jetzt das ist Fabio Ingolic Fußball und die Ergebnisse kommen auch rein.
Schauen wir, wie lang der Geduldsfaden ist in Graz. Ich hoffe lang, damit es sich dann auch auszahlt.
Auf der Gegenseite WSG finde ich auch sehr beeindruckend, auch wichtig, dass sie jetzt einmal wieder voll angeschrieben haben. Noch, was waren es, 4 Spiele ohne Sieg?
Ja, wir haben letztens noch gescherzt, dass die schon einen riesen Rückstand aufgerissen haben zum Strich. In Wahrheit sind es jetzt nur mehr 3 Punkte, ja, die sie hinter Platz 6 sind. Ich glaube nach wie vor nicht dran, dass das ernsthaft was wird mit einer Meisterrundenteilnahme, aber ja, die werden auch diesmal recht zeitig für ihre Verhältnisse den Klassenerhalt zumindest fixieren. Und das ist für die WSG Tirol schon ein Riesenerfolg.
Ich meine, das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass die WSG jetzt einfach die Punkte sammelt, weil sie ja dann eh halbiert werden fürs untere Playoff. Und da haben sie jetzt gerade 10 Punkte Vorsprung auf Blau-Weiß-Linz. Ja. Das ist schon mal ein Polster von 5 Punkten, auch wenn es dann unten schnell gehen kann. Aber ich glaube, die WSG Tirol muss sich heuer auch nicht großartig Sorgen machen, wenn sie so weiter performen, wie sie es gemacht haben.
Also läuft sehr gut bei Philipp Semlitsch und Co. Läuft weniger gut bei uns, weil wir haben den Call to Action heute nicht gemacht. Folgt uns auf YouTube, schenkt uns ein Abo und liked bitte dieses Video. Ja, ich weiß eh, wir sind alle immer genervt. Ich fühle mich auch nicht.
Ich bin genervt, weil es so spät ist.
Nein, ich fühle mich selbst immer irgendwie so schlecht und so anzubieten, so bitte betteln drum um Abos und Likes, aber es hilft halt trotzdem dem Algorithmus und willst du wieder Tabs machen für jeden?
Nein, muss nicht sein. Ich finde das auch kein Betteln. Also ich meine, das muss eigentlich jedem bewusst sein, dass wer Leimann sein will, folgt einfach Lorenz auf YouTube und abonniert.
Ja.
Das braucht man nicht groß betteln, sondern das ist ja Mehrwert für euch, nicht
absolut
für uns. Es geht uns ja nicht um uns, es geht um euch.
Ich meine, es ist ja immer die Rede gewesen, dass wir irgendwie den Ö3 Podcast Award, dass wir das irgendwie pushen, das haben wir jetzt, glaube ich, verpasst. Ich glaube, da ist nur meine
Sache. Für 2027.
Ja, bis 2027.
Wir müssen auch ein bisschen bodenständig bleiben.
Wir bleiben bodenständig, aber wir würden gern trotzdem etwas wachsen auf YouTube. Also bitte schenkt uns ein Abo und
schenkt euch ein Abo.
Schenkt euch ein Abo und beschenkt euch mit der Lola 1. Mindset und lädst die ganze, das ganze Ding runter.
Nicht nur die halbe
App.
Die ganze.
So, wir machen eine kurze Pause und dann geht es weiter mit GRK gegen Salzburg.
Ging zu abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel. Wir müssen schauen, dass wir immer
von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht es natürlich zu der Sache.
Wir sind zurück mit Episode 68 der Hansa-Konferenz und der Partie GRK gegen Red Bull Salzburg Endstand 1:1 und einmal mehr ein etwas ratlos wirkender Thomas Letsch.
Ja, nichts Neues.
Da waren Sachen dabei, die für mich sehr verwunderlich waren. Da muss ich genau in die Analyse gehen. Ich glaube, inzwischen braucht man ChatGPT, um denselben Satz immer wieder anders sagen zu können.
Ja, er ist schon des Öfteren vorkommen, dass Thomas Letsch ratlos gewirkt hat.
Aber woran liegt es? Dringt er nicht durch zu den Spielern? Kann ihnen nicht vermitteln, dass es ohne hundertprozentigen Einsatz nicht funktioniert? Das verstehe ich halt einfach nicht, weil ganz ehrlich, die Qualität ist in diesem Kader auf jeden Fall da. Und dass sie dann gegen den GRK immer noch so ausrutschen, ich meine, war ja wirklich eine gerechte Punkteteilung, ja, muss man schon sagen. Also da wäre ein Salzburg-Sieg alles andere als gerecht gewesen.
Ich glaube, dass eben das Problem ist, dass er eben nicht weiß, woran es liegt. Ja. Und deswegen ratlos ist.
Deswegen, mich würde es immer interessieren, um Himmels Willen, ich bin der Letzte, der da einen Trainer raus oder sonstiges fordert. Überhaupt nicht. Aber mich würde es trotzdem interessieren, wie ein anderer Trainer in der jetzigen Situation in Salzburg reüssiert.
Tabellenführer. Nur um es noch einmal
auf jeden Namen Himmels Willen, das ist sicher. Alles gut, aber halt. Aber auch nur, weil die anderen batzen.
Ja, man muss jetzt sagen, sie sind ja wirklich die einzige Mannschaft, die eine richtig gute Tordifferenz
hat. Das klingt so verrückt, aber es ist halt nicht dieser Salzburger Anspruch, den sie sich eben jetzt da 15 Jahre lang aufgebaut haben.
Nein, ist eh klar, aber sie sind Tabellenführer, haben eine Tordifferenz von plus 13, die beste, die zweitplatzierte in Sachen Tordifferenz ist einfach der LASK mit plus 4. Also rein statistisch gesehen ist es Salzburg schon auch zu Recht da oben und dennoch ist natürlich der Anspruch ein anderer. Und ich glaube, das hat man auch jetzt bei diesem Spiel in Graz gesehen. Erste Halbzeit hat man komplett verschlafen, da ist der GRK zu Recht in Führung gegangen, richtig stark rausgespielt, das 1:0. Ich meine, der Abschluss war jetzt der Semi sehenswert, aber trotzdem Eigentor von Tim Drexler, hätte ich jetzt mal gesagt.
Ganz bitteres Eigentor.
Ja. Also, da kann man.
Weil der geht aufs kurze Eck, macht das kurze Eck zu und da war genau ein Fußballplatz dazwischen.
Ja. Das ist es ja. Also ja, ganz bitter natürlich beim Startelfdebüt.
Aber nur kurz, wenn du auf die Tabelle einfach schaust, ich meine, dass Salzburg einfach 9 Siege in 19 Spielen hat, das ist ein Wert, da wäre der Trainer nicht mehr ein Amt gewesen vor ein paar Jahren, sage ich dir. Das ist einfach unterste Schublade bei Salzburg auch. Naja, aus Salzburger Verhältnisse und Sicht sei man nicht böse.
Jetzt hau das raus.
Nein, ist gut. Aber es ist doch so, also ganz ehrlich. Ich weiß nicht, dass du das anders siehst und sagst, die 9 Sieger in 19 Spielen, das ist Salzburg gleich und da können sie zufrieden sein.
Die Frage hinterher. Hans Wagner via Twitter, wie lange darf Salzburg noch letztklassige Leistungen zeigen, bevor endlich die Reißleine gezogen wird? Und die Reißleine haben wir ja bei Salzburg auch schon gefühlt. Besprechen wir das einfach jede Woche, wenn wir Hansa-Konferenz haben. Wie lange noch? Und eigentlich haben wir gedacht, am Anfang des Jahres, nach diesem Sieg gegen Basel, haben wir gedacht, okay, und jetzt hat es Klick gemacht. Das ist der Moment, wo es den ganz großen Turnaround gibt bei Salzburg und den mähen jetzt da durch die Bundesliga drüber.
Ja, aber ganz ehrlich, das erwarten wir jetzt auch schon seit 2 Jahren gefühlt, oder?
Ja.
Dass jetzt dann der Turnaround kommt und jetzt kommt er und jetzt kommt er. Ja. Und jetzt machen sie halt das Heimspiel gegen ihren Lieblingsgegner Austria und am Auswärtsspiel gegen den GRK einen Punkt.
Ja.
Und sind Tabellenführer.
Ja, sie sind Tabellenführer, das ist ja das Ihre. Aber.
Na. Also, ja, na.
Alles gut. Das einzige Passt Positive, was man, glaube ich, hervorheben kann, ist die Rückkehr von Karim Konaté. Mhm. Denn der hat jetzt wirklich in diesen paar wenigen Spielen, in denen er wieder agiert hat, hat man einfach gesehen, was der für unfassbare Qualität hat. Und dass der nach dieser langen Phase auch schon wieder so startklar ist.
Naja, ich meine, man merkt immer wieder in Szenen, dass ihm noch vor dem Tor diese Selbstverständlichkeit fehlt, die er mal gehabt hat.
Aston Villa-Spiel.
Ja, auch jetzt gegen GK, dieser verunglückte Heber, wo er rein vor Franz Stolz auftaucht, normalerweise macht er den. Ja. Aber man hat bei seinem Ausgleich auch wieder mal gesehen, welche Klasse er hat. Ja. Auch da hat die GK-Defensive allen voran Martin Kreuzler ein bisschen zu hinterfragen, weil wie man in so kurzer Zeit so viel Abstand zu einem Stürmer im eigenen 16er gewinnen kann, ist schon erstaunlich. Aber hat er nichtsdestoweniger richtig stark gemacht.
Ja. Braucht er einfach seine Zeit, dann kommt er wieder in diesen Spielrhythmus mit der ganzen Matchpraxis und dann trifft er wieder wie am Fließband, wie vor seinem Kreuzbandriss.
Trotzdem ein Punkt für den GRK, Achtungserfolg für die Rotjacken und dennoch wird es im Tabellenkeller enger, da Blau-Weiß endlich mal wieder gewinnen konnte. Einerseits schaffen sie jetzt den Turnaround und andererseits ist der WRC-Hype jetzt endgültig vorbei.
Erster Bundesliga-Sieg seit dem 4. Oktober. Das war damals 1-0 gegen die Austria. Sie brauchen dringend Punkte. Jetzt sind endlich einmal wieder welche eingefahren. Ja. Wichtig auch für Neo-Coach Kölner. Mhm. Auch wahrscheinlich, was ein bisschen den Anspruch oder die Ansprache an die Mannschaft angeht, dass eben die Mannschaft glaubt, dass das Richtige ist, was er macht. Das ist für einen neuen Trainer immer wichtig.
Ja. Siege.
Und ich finde es auch schön für die blau-weiße Fan-Community, weil ganz ehrlich, da waren trotzdem auch wieder fast knapp 5000 Zuschauer auch vor Ort, trotz dieser sportlichen Talfahrt, ja, weißt du, was ich meine? Und dass die jetzt endlich mit einem Sieg belohnt wurde, das ist natürlich schon ganz, ganz wichtig für das blau-weiße Herz und Auge Rapid, so schlägt man WRC nächste Woche.
Ja, ich meine, sagen wir so, die zwei großen Krisenvereine in der Bundesliga sind für mich Rapid und der WRC, so deppert es klingt. Also auch unter Atalan funktioniert das noch nicht so, wie man sich das vorstellt. Mhm. Und einfach dieser Vergleich und den sieht man halt mit dem Kübau WRC. Mhm. Das sind halt schon zwei verschiedene Welten. Und da haben wir vergessen, dazwischen hat sich Peter Backel der auch gegeben. Also das ist schon der dritte Trainer in dieser Saison beim WRC. Ist das jetzt der Boden der Realität beim WRC? Nein. Oder ist es an der Performance?
Also das kann und ist definitiv nicht der Anspruch des WRC nach den vergangenen Jahren, dass sie da im Begriff sind, die Meisterrunde zu verpassen. Das ist, wenn man sich den Kader anschaut, wenn man sich anschaut, wie viel da regelmäßig investiert wird, was sie an Qualität auch im Kader haben, kann das nicht der Anspruch des WRC sein und ist es auch definitiv nicht.
Abschließend zu dieser Partie noch die Frage von Niklas.22w via Instagram. Gelingt jetzt der Turnaround in Tabellen Kölner? Also bei Blau-Weiß.
Köln. In Klammer.
Ja, ja. Ja. Genau, ja.
Köller.
Was haben Sie jetzt Rückstand auf den GRK?
Drei Punkte. Gell? Ich meine, nach der Punkteteilung ist es natürlich dann ein Minimalabstand. Ich glaube, das wird ein richtiges Gemetzel am Ende der Saison zwischen den zwei Vereinen. Also ich glaube, GRK und Blau-Weiß, das werden sie sich untereinander ausmachen. Ich glaube nicht, dass da irgendwie noch ein dritter Verein dazukommt. Also das wird wirklich bis zum Saisonfinish ein Kopf-an-Kopf-Rennen um diese Position 11.
Ja. Bin einfach gespannt, wie Blau-Weiß Linz jetzt mit diesen Erfolgserlebnissen unter dem neuen Trainer jetzt einfach weiter tun. Also ob sie da jetzt wirklich in einem Lauf kommen können, wenn das nächste Spiel ist auswärts bei Sturm Graz. Sind jetzt auch nicht gerade so berauschend drauf, ja. Wäre vielleicht was drinnen.
Und ganz zum Schluss haben wir uns natürlich das Highlight dieser abgelaufenen Runde aufgehoben. TSV Happeck gegen den SC Altach. Die Partie endete 0-0 und damit in die Pause. Nein, natürlich reden wir ein bisschen über die Partie auch. Man hat ja gesagt, 4 Spielen umgeschlagen, aber sie spielen ein bisschen zu viel Remis momentan.
Ja.
Kann man wohl sagen. Es ist beide kämpfen um die Top 6 und beide halt einfach mit diesem Punkt irgendwie. Habt ihr Tippspiel dran gedacht in der Woche?
Ja, natürlich.
Das war für mich irgendwie klar, dass da nicht viel passieren wird, großartig. Aber dennoch glaube ich, dass Hartberg bessere Karten hat auf die Top 6, weil es mir einfach alles in allem doch ein bisschen besser gefällt. Und das Restprogramm vom Alltag ist halt auch knackig mit Austria, Rapid und Sturm. Also schauen wir. Aber ja, immerhin Hartberg zum 10. Mal in Serie keine Niederlage gegen Altach. Das letzte Mal war 2022, da hat Ati Nohiu den Goldtreffer erzielt für die Altacher.
Andererseits Ogizaric als Altach-Trainer weiterhin umgeschlagen.
Ja. Und er hat das manifestiert, was wir eigentlich im Herbst schon gesehen haben, weil es eine wirklich starke Defensive. Da lässt man wenig zu Und dennoch, ich glaube, dieses Rennen um die Top 6, das könnte episch werden in dem Jahr mit Rapid, mit Happberg,
wir erzählen alle auf.
Mit Altach und mit der WSG. Ich sehe den WRC nicht in diesem Rennen, aber die WSG.
Ja, 22. Runde wird mein.
Oha.
Also.
Ja. Ja, cool. Mein WRC. Au.
Du bist jetzt eh voll Lask. Du bist eigentlich da, wo der Didi ist.
Ich bin eigentlich mittlerweile, glaube ich, Didi-Fanboy. Ja, vielleicht war das aber immer schon die Sache. Und ich hab's nicht selbst gewusst, von wem ich eigentlich Fan bin. Ja. Ich bin vom WRC-Fan oder von Didi Küber. Und jetzt weiß ich es. Ich glaube, ich bin einfach Didi Küber-Fan.
Ja, ich glaube auch.
Ja.
Ja.
Also ich bin gespannt, wo er als nächstes hinwechselt dann, weil von der Mannschaft kann man dann auch...
Real Madrid. da musst du aber schauen. Aber
wenn du Trainer-Fan bist, kaufst du dann einen Trainingsanzug quasi? Kaufst du keine Trikots, einen Trainingsanzug?
Das wäre aber interessant, ja. Ich meine, ja, gibt's eigentlich müsste so, eigentlich hätte der Arsene Wenger damals für seine Jacken so ein eigenes Merch entwerfen müssen, oder? Ich meine, das ist seine Jacken.
Ja.
Diese ewig lange...
Stadionjacke.
Ja. Also brauche ich nicht, aber wurscht. Haben wir jetzt neu dazu bekommen, neues Merch von Laola 1, aber eh nur für uns, also von dem her ist.
Ja.
Gut, vielleicht verschenken wir mal eine Jacke. Nein, machen wir nicht. Aber wir machen eine Pause, okay? Und sagen jetzt weiter mit Faganza-Konferenz.
Sag nicht gerne was, aber.
Das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so einen Hals die ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was sie uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen war...
Es ist wahnsinnig, wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen, obwohl...
Mit welchen Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand.
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung.
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Und zum Abschluss gibt es die Rubrik Fuck Answer Konferenz. Hier stehen eure Fragen im Fokus und wir sind ziemlich lange heute schon, deswegen gehen wir das schnell durch. Sky Blue, Blackie via Twitter, wie lange sind Parenzen und Ingolitsch noch im Amt?
Der eine kürzer, der andere länger.
Ich glaub, ja, würde ich auch meinen. Aber die Frage ist, in welcher Reihenfolge eher?
Ja,
wer kürzer?
Ja, ich habe die Reihenfolge bewusst schon so.
Ich sage auch Parenzen kürzer.
Sehr gut. Weiter mit der Frage vom Andi. Wer steigt ab, Rapid oder der WRC?
Der WRC, aber beide nicht in der Saison.
Was ist jetzt los?
Aber wenn irgendwann einmal wer als Erster absteigt von den beiden, dann ist es der WRC.
Gute Antwort. Jalla Josef via YouTube. Was wäre, wenn Rapid absteigen würde? Würden es dann gegen Rapid 2 spielen? Würde das überhaupt gehen in einer Liga oder muss die Zweier dann freiwillig absteigen?
Letzter Punkt, stimmt.
So ist es.
Genau. Haben wir ja vor gar nicht allzu langer Zeit das gehabt.
2019/20 damals mit dem Abstieg von Wacker Innsbruck. Da hat die Zweiermannschaft damals nur in Liga 2 gespielt und dann hat die Kampfmannschaft, die Zweiermannschaft, eigentlich aus Liga 2 gekegelt und Wacker hat im Grunde mit der Zweiermannschaft aber weiter gespielt als Einser-Team in Liga 2. Hat das jeder verstanden?
Ich glaube schon. Ja. Wenn also, nicht, man kann ja nochmal
zurück. Also die Zweitvertretung darf nicht in derselben Liga spielen wie die Erstvertretung.
Red Bull Salzburg aber schon und Liefering, weil es sind zwei eigenständige Mannschaften.
Das ist ein Gentleman's Agreement.
Ja,
okay. Aber auch das werden wir nicht so bald eintreten, dass wir sehen, ob das einhalten wird.
Ist gut. Ronja und Flo via Instagram. Wird Hof Torup kürzer im Amt sein als Damir Kanadi? Haben wir heute schon mal besprochen, diese negative Serie von Kanadi damals, 2016-17?
Kanadi hatte 17 Spiele, davon hat er 3 Siege anfangen können mit 0,88 Punkte. Pro Spielschnitt. Ich sage, Hof Torup wird kürzer im Amt sein.
Wie viele Spiele sind bis Saison?
Glaubst du, er darf die Saison zu Ende machen?
Ich weiß nicht.
Hof Torup?
Ich
bin skeptisch.
Wir haben jetzt schon so viel über Rapid
gehört.
Was für Reißleine ziehst du als nächstes?
Also ich sage, er ist kürzer im Amt als damit kann er.
Okay. Ja, das wird...
Naja, jetzt hat er 3 Spiele gehabt, jetzt sind es dann halt irgendwie noch wie viel? 14 bis Saisonende, dann sind es vielleicht genau die 17 und dann ist vielleicht die Trennung. Wer weiß.
Okay. Bist du da was dazu sagen?
Nein,
sehr gut. Und abschließend die Frage von Stefan Kirchsteiger und die Frage stellen wir uns eigentlich alle. Natürlich auch der liebe Kollege Miegel, der hat sogar ein eigenes Reel dazu gemacht. Wo sind die Tipps von Alfred Tata?
Unsere Recherchen sind bisher ergebnislos geblieben. Sorry. Also, aber wir haben es probiert.
Wir bleiben auf jeden Fall. Wir
bekommen hoffentlich eine Antwort.
Ja. Bis dorthin, bis es wieder gibt. Es gibt ja auch Tipps von Mandy Ogris bei uns. Der hat auf ein 3-0 von Austria gegen Rapid getippt. knapp dran gewesen eigentlich.
Bei einem Spielerbruch jetzt hingehauen, ne?
Ja, Spielerbruch jetzt hingehauen, aber auch spielerisch war die Austria jetzt nicht so weit weg. Nein, von diesem 3:0. Ja. Also wenn ich da an diese Schlussminute denke, wo Niklas Edel mal auf Reise gegangen ist und Calvin Boateng, wenn er den ein bisschen besser chippt und zu Ende spielt, dann geht es mit 3:0 zu Ende. Wir wollen nicht wissen, was dann stimmungstechnisch im Stadion noch passiert wird.
Also wäre schon wurscht gewesen, glaube ich. Ich glaube, es wäre dann schon wurscht gewesen.
Glaubst du wirklich? Ja. Ich hätte mir gedacht, wenn jetzt noch was passiert, man steht vor Rapid ist da eigentlich noch in dieser Phase nach dem Spielerbruch, das dann noch ein Tor. Hätte aber sehen können. So, haben wir noch irgendwas zum Reden? Es ist halt sehr lang geworden.
Nein,
oder? Wir schauen, dass wir in der Woche vielleicht eine Spezialausgabe mit unserem Tabellenrechner machen, wo wir dann die restlichen drei Runden durchtippen und dann schauen wir, wer unter die Top 6 kommt.
Kann man nach der ersten Runde wahrscheinlich gleich wieder kübeln, weil alles wieder anders kommt.
Ist ja wurscht, aber bis dorthin hat es einen Wert.
Passt.
Danach. Sehr schön wurscht. So, das war die Ansa-Konferenz Episode 68. Liked und liebt diesen Kanal. Danke fürs Reinklicken und tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 1.
Ciao. Servus.